Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ja, ich freue mich, heute hier in der Gemeinde dienen zu dürfen und euch teilnehmen zu lassen, was mich erreicht hat über Weihnachten. Ich gebe zu, ich habe mich mit diesem Text auch über Weihnachten beschäftigt, bin schwanger damit gegangen, wie man so sagt, und der Herr ist mir da begegnet und das möchte ich gerne euch weitergeben. Ich freue mich auch, dass ich als alter Knacker, ich bin ja jetzt schon, gehe ja auf fast 70 schon zu, hier noch bei euch predigen darf. Das finde ich toll. Vielleicht vorab noch eine Bemerkung. Ruth und ich, wir gehören zu einer Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor. Das ist eine Kommunität. Und wir haben eine Frau, die auch zu dieser Kommunität gehört, die leidenschaftlich gerne malt. Und sie hat den Psalm 23 in Bildern dargestellt und sie hat mir erlaubt, dass ich heute hier ihre Bilder euch zeigen darf und für meine Predigt mitverwenden darf. Die Bilder stammen also nicht von mir, ich habe mit Mal nichts am Hut, sondern das ist Katja Hoog gewesen, die diese Bilder gemalt hat. Die Zeit nach Weihnachten und vor dem neuen Jahr, die nennt der Volksmund gerne die Zeit zwischen den Jahren. Und das ist eine besondere Zeit eigentlich. Es ist eine Zeit, wo wir ein bisschen runterkommen in der Regel. Viele müssen nicht arbeiten, Uni und Schule hat zu. Und es ist eine Zeit, wo man zur Besinnung kommen kann, wo man darüber nachdenken kann, hey, wie war 2025 und was wird 2026 auf mich zukommen. Das Gute ist, diese Besinnung, dieses zur Ruhe kommen, dürfen wir als Leute, die Jesus kennen, mit unserem Herrn machen. Wir dürfen ihn dabei einbeziehen, wenn wir auf das Jahr zurückgucken und wenn wir auf das neue Jahr vorausschauen. Er hat im vergangenen Jahr uns geführt und er wartet schon in 2026 am 1. Januar auf dich und will mit dir durch das kommende Jahr gehen. Wir dürfen es mit ihm tun. Vielleicht gibt es den einen oder anderen unter uns, der da ein bisschen skeptisch ist und sich fragt, der große Gott, der allmächtige Gott, der das Universum gemacht hat und regiert und erhält, will der mit meinem kleinen Leben zu tun haben? Bin ich nicht viel zu gering, viel zu unbedeutend, viel zu klein, als dass er sich mit meinem Leben beschäftigen wollte. Ich habe heute Morgen, und wenn er das mitnimmt, wenn er nachher nach Hause geht, ist alles gut. Ich habe heute Morgen für euch die Botschaft mitgebracht. Ja, Gott ist so groß, dass er sich um das ganze Universum kümmert. Und zugleich ist er so groß, dass er sich um dein kleines Leben kümmert. Und dass er höchstes Interesse daran hat, an deinen Alltag, an dein Leben. Wir Menschen kriegen das nicht hin. Einige von uns sind detailverliebt, andere lieben die großen Chaos. Gott kann beides. Und er verkörpert beides, das Große und das Kleine. Vielleicht fragst du, woher weiß ich das, dass Gott sich um mich kümmern will? Ganz einfach, weil er es in seinem Wort uns sagt, weil er sich selber so vorstellt. Der große König Israels, König David, der bekennt am Ende seines Lebens, als er Rückschau hält, der Herr ist mein Hirte. In einem langen Leben hat er gelernt zu verstehen, hat er erleben dürfen. Gott war da und Gott war tatsächlich sein persönlicher Hirte, der sich um ihn gekümmert hat, den gerufen hat in seine Fürsorge und der sich gekümmert und gesorgt hat um ihn, der David geführt hat durch Höhen und durch Tiefen und der immer da war, wie ein Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Er hat ihn versorgt, er hat ihn beschützt, er hat ihn durchgebracht, auch auf schweren, schwierigen Wegen und hat ihn geweidet, wie ein Hirte seine Schafe weidet. Und irgendwann konnte er nicht anders, der gute David. Er setzte sich hin und schrieb dieses Lied, was im tiefsten Grunde auch ein Lobpreis ist, eine Verehrung dieses Hirten, weil das war seine Lebenserfahrung, das war die Quintessenz seines Lebens. Der Herr war und ist mein Hirte. Man kann übrigens genauso sagen, mein Hirte ist der Herr. Derjenige, der das Weltall gemacht hat, derjenige, der die Galaxien in seiner Hand hält, derjenige, der die Geschichte der Völkerwelt bestimmt, derjenige, der diese Welt geschaffen hat und der die neue Welt schaffen wird, derjenige ist der Herr in meinem Leben. Mit dem habe ich zu tun. Der ist mein Bezugspunkt. Auch im Jahr 2026. Und so wollen wir miteinander diesen Psalm jetzt lesen und mal anschauen und auf diesen David hören, auf seine Erfahrung. David schreibt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Das die Lebenserfahrung dieses Mannes, dieses Königs Israel. Eigentlich das seine Gotteserfahrung, die er in diesen Psalm reingepackt hat. Aber Gott wollte nie nur der Hirte von diesem David sein. Man könnte ja denken, der hat es halt schön gehabt, der hat Gott als Hirten erlebt, ich halt nicht. Nein, Gott wollte nie der Hirte von David allein sein, sondern er wollte der Hirte für das ganze Volk Israel sein. Und deswegen hat er eigentlich auf Wunsch Israels Hirten eingesetzt in seinem Volk, die das Volk weiden sollten, führen, schützen, versorgen in seinem Namen. Die Könige, Priester und Propheten Israels. Viele haben diese Aufgabe gut gemacht, aber viele haben in dieser Aufgabe auch versagt. Und das kritisiert Gott durch seinen Propheten Hesekiel. Und er kann ziemlich deutlich reden zu den Hirten Israels. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selber weideten, aber meine Schafe nicht weideten. So spricht Gott der Herr, siehe, ich komme über die Hirten und ich will meine Schafe von ihren Händen fordern. Und dann ein Vers weiter, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Das heißt, die Hirten Israels hatten versagt. Und Gott war in Sorge. Was wird aus meinen Schafen? Wie werden meine Schafe versorgt werden, geführt werden? Und dann entschließt Gott selber sich. Und er sagt, ich werde Hirte werden für mein Volk. Und nicht nur für mein Volk. Ich will Hirte werden. Und er schickt, wir kommen von Weihnachten her, seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt, der nun der Hirte sein soll für alle, die einen Hirten brauchen, für alle, die eine Versorgung brauchen. Gott meint es ernst damit, dass sein Volk gute, treue Hirten haben. Und Gott meint es ernst damit, dass du einen guten, einen verlässlichen, einen zuverlässigen Hirten bekommst. Und so schickt er seinen Sohn auf die Welt. Und Jesus stellt sich vor und sagt, ich bin der gute Hirte. Und kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Gott selber übernimmt Verantwortung. Und das Großartige ist, dieses Wort, was Jesus hier sagt, ich bin der gute Hirte, das erinnert an den Namen Gottes. Im Alten Testament stellt Gott sich Mose einmal vor, ich bin der ich bin. Und Jesus tritt jetzt auf und sagt, ich bin jetzt da, ich bin für euch da, ich bin der gute Hirte. Wisst ihr, das ist nicht zu sehr uns in den Fokus gerückt, uns Menschen in den Fokus gerückt, sondern das ist heiliger Wille Gottes. Er will unser Hirte sein, er will sich um unsere Bedürfnisse kümmern. Und darum dürfen wir das nehmen und stehen lassen. Er will unser Hirte sein. Und er beginnt damit, dass er Menschen in seine Nachfolge ruft als guter Hirte. Als er auf der Erde lebte, rief er Menschen in die Jüngerschaft hinein im nächsten Jahr, wenn wir uns intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Er rief Menschen in seine Nähe, in seine Fürsorge und unter seinem Schutz und ja auch in seine Mission hinein, indem Menschen bei ihm waren, wurden sie ausgebildet als seine Unterhirten. So macht er das. Er ruft Menschen zu sich, dass sie bei ihm erlernen und erleben, was es bedeutet, Hirte zu sein. Und dadurch selber in der Lage werden, als Hirte zu wirken. Aber bei ihm gibt es keinen Herdenzwang. Er ruft dich, komm in meine Herde, komm, akzeptiere mich als deinen Herrn und Hirten. Höre auf mich und folge mir. Und dann sind wir gefragt. Da wird dieses Bild vom Hirten und von den Schafen gesprengt. Schafe können fast nicht anders, als in der Herde eines Hirten zu sein. Aber dieser Hirte sucht freiwillige Schafe, sucht Schafe, die sich öffnen für seine Hirtenschaft, die sich öffnen für sein Herrsein, für sein Leiden. Und er stellt sich vor als der gute Hirte, weil es nämlich in dieser Welt eine Menge schlimmer Hirten gibt. Der Materialismus, der Individualismus, Drogen und Alkohol, die uns die Misere unseres Lebens zukippen wollen, der Egoismus, das Karrierestreben und Denken, nichts gegen gesunden Ehrgeiz, alles gut. Aber es gibt ein Karrierestreben, das in Arbeitssucht endet und das uns kaputt macht und das Gewalt und Hirtenherrschaft über uns ausüben will. Nur Hirtenherrschaft in negativer Form, von unguten Hirten, von Hirten, die uns kaputt machen, die unser Leben zerstören wollen. Diese Hirten haben einen gravierenden Fehler. Sie haben alle ihre eigenen Interessen im Blick, aber nicht deine. Der gute Hirte unterscheidet sich von diesen Hirten, dass er dein Wohl, dass er dich im Fokus hat, dass er danach fragt, wie es dir geht und dass du unter seiner Hirtenschaft Leben findest und Leben zur Entfaltung kommen kann. Das ist das Anliegen dieses Hirten. Ganz anders der gute Hirte. Er hat dein Wohl im Auge. Und er sagt das nicht nur so. Vielleicht sagt jemand heute, ja, ja, das habe ich oft gehört, dass man sich um mein Wohl kümmern will. Und wie sah es am Ende aus? Ganz anders. Er sagt das nicht nur so. Er gibt sein Leben als Lösegeld am Kreuz. Er redet nicht nur, er tut. Er stirbt für dich und mich und kauft uns frei aus den fremden Herden, von den fremden Hirten, die unser Leben kaputt machen wollen. Und er möchte uns in seiner Herde integrieren. Und obwohl er uns freigekauft hat, obwohl er den Preis dafür bezahlt hat, dass wir Freiheit bei ihm finden dürfen und Besitztum in seiner Herde sein dürfen und damit unter seiner Fürsorge sind, fragt er uns, ob wir in seiner Herde unter seiner Hirtenschaft leben wollen. Willst du mein Schaf sein? Soll ich, darf ich, sagt Jesus, dein Hirte sein? Das ist die Frage, die in diesem Gottesdienst auf uns zukommt, die wir nicht umschiffen können, wo wir Stellung beziehen müssen. Wollen wir das? Unter seinem Schutz, unter seinem Vorsorgen wird dein Leben zur Entfaltung kommen. Kommt dein Leben zum Blühen. Und du kannst ganz einfach, er ist nur ein Gebet weit entfernt, weil er der Auferstandene ist, ganz einfach zu ihm beten und sagen, ich möchte das mal probieren. Ich will das. Unter deiner Führung, in deiner Herde zu leben. Ich will das erleben. Wie das sich anfühlt, wie das ist, wenn du mein Hirte bist und ich unter deiner Herrschaft leben darf. Er hat dich längst freigekauft. Er hat die anderen Hirten bezahlt mit seinem Blut, dass du freikommen kannst. Aber letztlich musst du den Herdenwechsel vollziehen. Und wie geht's einem? Was erlebt einer, der unter seiner Hirtenschaft leben darf, der mit ihm leben darf? Wie geht das? Was erlebt man da? Dieser Hirte, so hat es David erlebt, sorgt dafür, dass mir nichts mangelt. Mir nichts mangelt. Wir haben, meine Frau und ich, 16 Jahre in der Mission in Thailand gearbeitet. Und dort besuchte ich einen Lao-Bergstamm, hoch in den Bergen Nordthailands gelegen. Sie waren aus China über die Bergrücken von Burma nach Thailand geflohen und hatten sich dort angesiedelt. Sie lebten in ärmsten Verhältnissen. Keiner von uns lebt so arm wie die. Der Boden gehörte ihnen nicht und sie suchten nach Nahrung im Wald und lebten ärmlich in zusammengehauenen Hütten. Sie wurden von der normalen Thai-Bevölkerung abgelehnt und gehasst. Aber die Nachricht, dass Jesus ihr Hirte sein wollte, hatte diesen Stamm erreicht. Und sie hatten diese Nachricht aufgenommen. Sie hatten sich verabschiedet von Geistern und Animismus und sie hatten Jesus zu ihrem Hirten gemacht. An Weihnachten fuhr ich immer mit meinem Pickup hoch auf die Berge und brachte ihnen Kleidung. Und dann feierten wir Weihnachten miteinander. Und ich gestehe es ganz frei, es war das schönste Weihnachten meines Lebens. Das schönste Weihnachten meines Lebens. Dort oben auf den Bergen. Denn da war eine Freude darüber, dass trotz der Armut, trotz des Überlebenskampfes, trotz all den Widerwärtigkeiten ihres Lebens, dass da ein Jesus war, der ihr Hirte sein wollte und der von Tag zu Tag sie führte und durchbrachte. Eine Freude über Jesus, eine Freude, die nicht hingen am Materialismus, sondern die hingen an ihm, weil er ihre Seele, ihren inneren Menschen satt gemacht hatte, konnten sie auch äußere Armut ertragen. Wir haben versucht, ihnen zu helfen. Ich habe über Mittel der deutschen Botschaft, haben wir die Möglichkeit gehabt, Rinder hochzuschaffen, dass sie mit Rinderzucht beginnen konnten. Aber das Eigentliche, was ihr Leben satt gemacht hatte, war die Begegnung mit Jesus, der in der Lage ist, unser Leben satt zu machen, uns Frieden, Shalom zu schenken. Und das haben sie erlebt. Jesus will uns nach Leib, Seele und Geist satt machen. Er kann das hier und heute schon. Und er wirkt in Perfektion am Ende unserer Wege in seinem ewigen Reichtum. Und wer das gesehen und erlebt hat, der kann mit David mitbeten. Mir wird nichts mangeln. Und wir finden Ruhe bei ihm. Ja, die Weideplätze wechseln, so wie die Umstände meines Lebens wechseln. Aber immer ist dieser Hirte genial darin, dass er mir Weideplätze schenkt, an denen ich Ruhe und Frieden finden kann. Jesus Christus ist der gute Hirte, der uns einlädt, im Gebet zu ihm zu kommen und bei ihm Ruhe zu finden. Und das ist der geniale Weideplatz, den er uns anbietet, das Gebet. Egal wo du bist, egal auf welchen irdischen Weideplätzen du unterwegs bist, beten kann man überall. Und dort im Gebet können wir bei ihm Ruhe finden. Er lädt uns ein, er lockt uns, er sagt und er meint, was er sagt. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bei ihm, wenn wir uns rufen lassen von ihm, ja, auch belasten lassen von ihm, werden wir am Ende Ruhe finden. Auch heute, hier und jetzt Ruhe finden. Und was gibt's noch unter seiner Hirtenschaft? Wir finden neue Kraft. Bei ihm finden wir Kraft für die Bewältigung unseres Alltags. Ich glaube, dass unsere Zeit jetzt, ich erlebe das jedenfalls so, weil sie derart viele schlimme Nachrichten für uns bereithält, dass wir in der Gefahr stehen, über diese Weltlage nachzudenken und davon fasziniert und gepackt zu werden. Aber dieser Hirte, der möchte, dass wir uns auf ihn konzentrieren und bei ihm neue Kraft finden und neue Energie, um unser Leben sinnvoll zu gestalten und da zu sein für unsere Lieben und für andere. Ein Wort, das für mich immer wichtiger wird, 2. Korinther 4, 17. Dort heißt es, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Das heißt doch, es gibt sowas wie ewige Jugend, wie frisch bleiben, wie lebendig bleiben, auch wenn der Körper uns Probleme macht. Und ich weiß was davon, was das bedeutet, wenn der Körper Probleme macht. Aber der Herr kann unseren inneren Menschen frisch machen, erneuern, dass wir nicht fixiert sind auf die Gebrechen. Wie köstlich sind für mich alte Menschen, von denen ich weiß, die haben ihre Gebrechen. Aber die reden von dem, was Jesus ihnen geworden ist und was Jesus ihnen geschenkt hat. So möchte ich auch werden. Da möchte ich hinkommen. Und dann werden wir begleitet durch tiefe Täler. David ist kein Illusionist, er ist kein Träumer. Er hat nicht abgehoben von der Wirklichkeit dieser Welt. Er ist nüchtern. Er kennt das Leben. Er weiß um dunkle Täler, durch die er durchgehen müsste. Und durch die seine Schafe, die Schafe dieses Hirten auch durchgehen müssen. Unser Leben wird nicht einfach glorifiziert und alles wird schön geredet, glatt gebügelt. Nein, es gibt das finstere Tal. Es gibt das finstere Tal von Krankheit, von Bedrohung, von Unsicherheit, von Kraftlosigkeit und Unsicherheit. Es gibt auch Angst vor den Todesschatten. Auch Christen erleben das manchmal. Auch Schafe dieses Hirten müssen dadurch. Aber das Großartige ist, ob wir es fühlen oder nicht, ob wir es spüren oder nicht, der Hirte geht mit. Er ist dabei und er zieht uns aus dieses dunkle Tal raus. Zu seiner Stunde, zu seiner Zeit, nicht immer, wenn wir es wollen, sondern er zieht raus, wenn seine Stunde gekommen ist. Und er ist da. Er ist da. Wenn du gerade sagst, ich weiß gar nicht, ob Gott da ist in meinem Leben, ob er noch präsent ist. Ich sage dir, er ist dein Hirte, wenn du an Jesus glaubst und mit ihm lebst. Und weil er Hirte ist, ist er da und sieht er dich. Und wir werden beschützt auf diesem Weg. Die Schafe dürfen entdecken, dass sie behütet werden. Auch dann, wenn sie auf gefährliche Abwege geraten sind. Weil die Angst und die Sorge um ihr Leben ihr Vertrauen auf den Hirten erschüttert haben. Und weil sie deshalb der Stimme des Misstrauens zugehört haben und ihr gefolgt sind. Die Herde verlassen haben. Dieser Hirte ist Spezialist für Schafe, die sich verlaufen haben. Er geht denen nach, er sucht sie und er führt sie zurück zu seiner Herde. Er tut das, indem er durch sein Wort zu uns spricht. Er tut das, indem er uns seine Gegenwart spüren lässt. Er tut das auch manchmal durch schwierige Situationen, in die wir geraten. Ich habe das erleben müssen. Schwierige Situationen, wo er mich zurückgezogen hat. Und er tut es auch durch unsere Mitschafe, die durch ihr Bläken, durch ihr Dasein zeigen, wo der Hirte ist und wie wir ihn wiederfinden können. Und das Großartige, die Arme dieses Hirten sind immer offen. Du kannst immer zurückkehren zu ihm in seine Herde. Und er freut sich darüber. Du bist ihm nie zu viel. Glaub's ihm doch. Du bist nie zu viel. Sondern er hält dich aus. Und er freut sich an dir, wenn du bei ihm bist. Warum bockig seinen eigenen Weg weitergehen? Warum nicht zurückkehren zu dem Hirten in seine Herde? Und wir empfangen bei ihm unendlich reiches Leben. Denn in unserem Psalm wechselt plötzlich das Bild vom Hirten und es entsteht das Bild eines Gastgebers. Einem Gastgeber, der uns an seinem Tisch einlädt und mit einem herrlichen Festmahl beschenken will. Der uns mit kostbarem Wein dienen will. Das heißt doch, bei Gott dem Hirten gibt es reiches, überfließendes Leben. Dieser Gott ist nicht, wie wir oft sind, kleinlich, knauserig, pingelig, engherzig. So ist er nicht. Sondern dieser Gott freut sich, wenn es seinen Schafen gut geht. Und er gibt ihnen gern aus seiner Fülle. Der König und Herr, der unser Hirte sein will, salbt uns deshalb mit seinem Öl. Er schenkt uns seinen Geist. Und dieser Geist ist der Geist der Kindschaft. Er macht uns zu Kindern. Dass wir, wenn wir bei ihm sind, mit ihm zu tun bekommen, uns nicht wie Gäste verhalten und gehemmt, gebremst sind, sondern fröhlich wie Kinder an seinen Tisch setzen und nehmen, was er gibt. Er möchte keine Gäste. Er möchte Kinder, die sich frei fühlen bei ihm und die Freude haben in seiner Nähe und die seine Gaben genießen. Warum sitzen wir so selten an seinem Tisch, der immer gedeckt ist? Warum lassen wir unseren Becher nicht von ihm füllen, bis er überfließt? Warum nehmen wir uns so wenig Zeit für das Gespräch mit diesem Gastgeber, der eigentlich unser Vater, der eigentlich unser Hirte sein will und der uns so gerne versorgen möchte? Aber alles Essen bei ihm heute, das darf ich euch nicht verschweigen, ist nur ein Vorgeschmack. Ist nur ein Vorgeschmack auf das Festbankett in seinem ewigen Reich. Und wenn dieser Vorgeschmack schon so schön ist, wie wird es erst dann sein, wenn wir bei ihm in seinem Reich vor ihm stehen und er uns dienen und einschenken wird. Unvorstellbar. So enden die Wege dieses Hirten im Hause Gottes, am Tisch Gottes. Und dieses Festmahl Gottes endet nie mehr. Denn David betet: Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ohne Ende, wird nie mehr enden. Hören wir auf die Stimme des Hirten Jesus und folgen seinen Wegen. Dann wird unser Weg enden, zielsicher hinführen zu dem Tisch Gottes, wo er uns überschwänglich beschenken wird, wo alles Kleinkarierte endgültig ein Ende hat. Zum Schluss, was sind jetzt die Konsequenzen für uns, für das neue Jahr, für unser weiteres Leben? Was kann man mitnehmen aus diesem Gottesdienst? Für alle, die schon diesen Hirten Jesus folgen und die in seiner Herde leben, nimm dir doch ein wenig Zeit zwischen diesen Jahren und sage dem Hirten Danke, wo du ihn als Hirte erleben durftest. Danke für sein Versorgen, für sein Beschützen, für sein Führen, für sein Zurechtbringen. Und schreib das mal auf. Halt es mal fest. Und bring ihm alle Lasten, die du immer noch spürst, die du rübertragen musst ins neue Jahr. Schreib sie auf und halte sie diesem Hirten hin. Bitte um sein Eingreifen. Und wenn wir an das Jahr 2026 denken und manches Schöne und Frohe auf dich zukommt, vielleicht manches geplant, worauf du dich jetzt schon freust, bezieh den Hirten ein. Danke ihm dafür, dass er dir das schenken will und dass er dir das gönnt und gibt und dass er es dir schön macht. Danke ihm dafür. Und leg es ihm hin. Aber auch all das, wovor du Angst hast. Erbitte seine Ruhe, seine Kraft, seine Fürsorge, seine Führung. Leg es in seine Hand und finde Frieden bei ihm. In ein paar Wochen habe ich eine Herz-OP, die auf mich zukommt. Manchmal war Angst da, immer wieder mal. Und dann brauche ich den Hirten und leg ihm das hin, auch mein Herz, auch die Ärzte. Und noch ein letztes für alle, die diesen Hirten nicht kennen, seine Stimme nie gehört haben, nie erlebt haben, wie es ist, in seiner Herde zu leben, unter seinem Führen, Leiten und Fürsorgen. Dich möchte ich einladen, geh nicht nach Hause, sondern komm hier zum Gebetspunkt nachher und bete, bete mit anderen, bitte diesen Hirten, dass er dein Hirte wird. Der Herr des ganzen Universums will dein persönlicher Spezialhirte werden. Wow, was ist das denn? Du darfst unter seiner Hirtenschaft Leben finden. Es war der größte Augenblick meines Lebens, als ich diesem Hirten begegnet bin. Es hat mein Leben verändert. Du darfst das erleben. Nach dem Gottesdienst lass dich nicht von der Masse raustreiben. Komm nach vorne zum Gebet, zum Gebetspunkt. Und werde Schaf dieses Hirten und erlebe das Erregende, einen Hirten zu haben, der Herr des Universums ist. Amen.